Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon, Daniel Heinrich. Im Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhausgase setzt Umweltministerin Schulze auf eine CO2-Steuer. Darüber gibt es im politischen Berlin nun eine Debatte. Die Einzelheiten gleich zu Beginn der Sendung. Mitte der Woche war es auf der Insel Madeira im Pazifik zu einem tragischen Busunglück gekommen. 15 der verletzten deutschen Urlauber sind heute nach Hause geflogen worden. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Auch dies Thema dieser Sendung, in der wir außerdem auf das Verfassungsreferendum in Ägypten und die angespannte Situation in Libyen blicken. Es ist Samstag, im Sport am Ende der Sendung geht es also auch um die Fußball-Bundesliga. Im Anschluss folgt der Hintergrund, das Thema dort, Kampf um gute Arbeit weltweit, 100 Jahre internationale Arbeitsorganisation. Anmerkung an der Stelle, Madeira liegt natürlich im Atlantik und nicht im Pazifik. Wir legen los in Berlin. Wenn der Ausstoß von Treibhausgasen teurer wird, sorgt die Marktwirtschaft automatisch für mehr Klimaschutz. Nach und nach freundet sich die Politik mit dieser Idee an, auch die zuständige Ministerin, Umweltministerin Svenja Schulze. Sie hat sich positioniert. Die SPD-Politikerin will den Kampf gegen klimaschädliche Treibhausgase forcieren. Darüber berichtet aus Berlin Theo Gers.
Beim Klimaschutz wird ein nationaler CO2-Preis, der Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas verteuern würde, immer wahrscheinlicher. Umweltministerin Svenja Schulze macht im Interview mit dem Spiegel Druck, aber auch in der Union wachsen Wille und Einsicht. Wissenschaftler haben dargelegt, dass wir den Verbrauch fossiler Energien teurer machen müssen, sagt etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Debatte sich gedreht hat. Und das hat, Stichwort Fridays for Future, auch mit den Streiks der Schüler für mehr Klimaschutz zu tun, betont der Potsdamer Klimaökonom Ottmar Edenhofer.
Diese Bewegung war äußerst bedeutsam, denn vor wenigen Monaten, wenn man CO2-Preis gesagt hat, dann ist einem von der Politik entgegengehalten worden, wir wollen doch in Deutschland die Gelbwesten verhindern. Jetzt gibt es eine neue Bewegung, die sagt, wir wollen eine CO2-Bepreisung. Dadurch kommt jetzt in der Tat in die politische Debatte neuer Schwung, der dringend notwendig ist.
Doch der Hintergrund ist noch komplexer. Die EU-Staaten haben sich zu bindenden Klimaschutzzielen verpflichtet. Werden sie von einem Land verfehlt, muss es CO2-Zertifikate nachkaufen. Und zwar in anderen EU-Staaten, die beim Klimaschutz besser sind und Zertifikate überhaben. Solche Zukäufe könnten für Deutschland schon in wenigen Jahren in die Milliarden gehen. Um sie doch noch zu vermeiden, müssen der Gebäudesektor, die Landwirtschaft und vor allem auch der Verkehr CO2-Einsparungen erbringen. Deutschland hinkt beim Klimaschutz hinterher, weil diese drei Sektoren bislang so gut wie nichts und die anderen Sektoren wie die Industrie immer noch zu wenig CO2 eingespart haben. Nun müssen die europäischen Klimaschutzverpflichtungen in eine nationale Strategie übertragen werden, sagt Ottmar Edenhofer.
An den europarechtlichen Verpflichtungen führt kein Weg vorbei.
Da kommt der CO2-Preis ins Spiel. Wie hoch er sein soll, da hält sich Umweltministerin Schulze bedeckt und verweist auf den Vorsitzenden der fünf Wirtschaftsweisen. Der hatte im Dezember zusammen mit Edenhofer als Einstieg einen CO2-Preis von 20 Euro je Tonne ab 2020 vorgeschlagen. Das würde den Liter Diesel um 5,2 Cent verteuern, den Liter Benzin um 4,8 Cent. Zu niedrig, etwa um Bürgerproteste wie in Frankreich gegen steigende Energiepreise zu vermeiden, darf der CO2-Preis aber nicht angesetzt werden, betont Edenhofer.
Wer einen CO2-Preis einführen will, der so niedrig ist, dass die Einsparziele auf der europäischen Ebene nicht erreicht werden kann, das ist ein Vorschlag, der sinnlos ist. Dieses Kalkül wird auch ganz schnell an die Wand fahren. Es führen nur die Vorschläge weiter, die uns am Ende dazu bringen, dass wir tatsächlich nach 2021 die Emissionsminderungsziele in der Landwirtschaft, im Transportsektor und im Wärmemarkt auch dann tatsächlich erbringen.
Die Warnung vor einem zu niedrigen CO2-Preis geht vor allem an die Union, die damit liebäugelt, nur mit diesem Instrument zu arbeiten. Und zwar als Alternative zu festen Einsparzielen, die Umweltministerin Schulze für den Verkehr und andere Sektoren festlegen will. So steht es in ihrem Klimagesetz, dass die Union bislang ablehnt. Doch Schulze warnt, auf keinen Fall könne ein CO2-Preis solche Einsparziele ersetzen. Union und SPD stehen damit beim Klimaschutz noch harte Debatten ins Haus, und zwar auch darüber, wie die Bürger für die CO2-Steuer an anderer Stelle entlastet werden könnten.
Ein Preis für CO2 soll für mehr Klimaschutz sorgen, Theo Gers. Wir bleiben bei deutscher Innenpolitik. Noch wird über eine Impfpflicht für Masern gestritten, doch das reicht Ärztepräsident Montgomery nicht. Er fordert die Impfung auch gegen weitere Krankheiten verpflichtend zu machen. Bettina Nutz.
Es soll nicht mehr nur um Masern, auch um Röteln, Mumps, Windpocken, Keuchhusten und weitere hochansteckende Krankheiten gehen. Nur wenn jeder geimpft werde, habe man die Chance, diese Kinderkrankheiten weit zurückzudrängen oder gar ganz auszurotten, sagt der Präsident der Bundesärztekammer heute dem Norddeutschen Rundfunk. Frank-Ulrich Montgomery fordert daher, alle Impfungen, die die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts derzeit für Kinder empfiehlt, zur Pflicht zu machen. Wichtig sei es, so der Ärztepräsident, Kritiker aufzuklären. Insgesamt sei nämlich das Risiko beim Impfen gering.
Es ist übrigens viel geringer als die jeweilige Erkrankung und unendlich viel geringer als die Summe aller Erkrankungen. Also wissenschaftlich müssen wir aufklären, dass es nicht ein einziges vernünftiges Argument gegen das Impfen gibt, aus wissenschaftlicher Sicht.
Um eine Pflicht durchzusetzen, die vor weit mehr als Masern schützt, sei die Politik gefragt, so Montgomery. Zum Beispiel dürften nur geimpfte Kinder künftig in Kitas kommen.
Problematisch wird es dann natürlich beim Erreichen des Schulalters. Wir haben in Deutschland Schulpflicht und dann müssen wir einen Weg der Vernunft finden, wie man es den Kindern zugutekommen lassen kann, dass diese Impfungen segensreich wirken für sie und für die ganze Gesellschaft.
Bislang hat sich die Debatte um eine mögliche Impfpflicht auf die Masern beschränkt. CDU-Bundesgesundheitsminister Spahn hat bereits grundsätzlich dafür plädiert, bei Kindern in Kindergärten und Schulen. Unterstützt wird er dabei von der SPD. Die Grünen sind eher skeptisch. Sie setzen auf bessere Beratung und warnen vor Zwang und Sanktionen. Zumal es gerade im Falle der Masern große Impflücken gäbe bei Jugendlichen und Erwachsenen. Und die würden von einer Pflichtimpfung gar nicht erreicht.
Bettina Nutz. 3 Tage ist es her, das tragische Busunglück auf Madeira. 29 Menschen waren gestorben, als ein Reisebus von der Straße abkam und eine Böschung hinunterstürzte. Die Urlauber waren auf dem Weg zum Abendessen. Wenn viele Menschen auf der Insel noch immer geschockt sind von der Tragödie, Einheimische wie Touristen, ist die Autopsie der Toten inzwischen abgeschlossen. Diejenigen Verletzten, die transportfähig waren, wurden heute mit einem Lazarettflugzeug nach Hause geflogen. Franka Welz berichtet.
Kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit hob der dunkelgraue Airbus der Luftwaffe von der Atlantikinsel in Richtung Deutschland ab. An Bord, nach Angaben des Auswärtigen Amtes, 15 verletzte Urlauber. Seit dem Morgen hatte das Lazarettflugzeug in einiger Entfernung vom Flughafengebäude auf dem Rollfeld gestanden und Patienten aufgenommen. Die Verletzten seien jeweils im Abstand von 20 Minuten vom Krankenhaus in Madeiras Hauptstadt Funchal zum Flughafen gebracht worden, erklärt Pedro Ramos, der Gesundheitsminister von Madeira, nachdem die Maschine erfolgreich abgehoben hatte.
Por cada doente saí com intervalo de 20 minutos do hospital.
Die Behörden hätten dabei nicht viel Zeit verloren. Um 8.40 Uhr Ortszeit habe der erste Patient das Klinikum verlassen. Der letzte habe den Flughafen gegen 11.30 Uhr erreicht. In Portugal ist es eine Stunde früher als in Deutschland. Portugiesische und deutsche Ärzte hatten zuvor entschieden, welche Patienten transportfähig seien. Nach Angaben von Medizinern im Krankenhaus von Funchal musste eine Deutsche zunächst auf Madeira bleiben. Ramos betonte, der Transport erfolge nicht aus medizinischen, sondern eher aus humanitären Gründen. Um die Patienten möglichst schnell in ihre Heimat zu bringen, mit ihrer Sprache und in die Nähe ihrer Angehörigen. Zuvor hatten auch die portugiesischen Ärzte bekräftigt, dieses Vorgehen entspreche dem Willen der Patienten. Die Menschen, die den Unfall nicht überlebt haben, sind bisher noch immer nicht abschließend identifiziert. Madeiras Gesundheitsminister erklärte erneut, die Autopsien seien inzwischen abgeschlossen.
As autópsias estão concluídas e penso que dentro de 24 a 48 horas toda a identificação pré-mortem daqueles que infelizmente pereceram neste trágico acidente está também já finalizada.
Er denke, dass alle Todesopfer innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden identifiziert sein könnten. Das sei auch wichtig, um den Angehörigen Gewissheit zu verschaffen und ihnen zu erlauben, mit der Trauer zu beginnen. Auch die Ermittlungen der Unfallursache laufen auf Hochtouren weiter. Neben Bremsversagen besteht nach wie vor der Verdacht, das Gaspedal des Busses könnte sich verklemmt haben. Mittwochabend hatte der Fahrer in der Kleinstadt Caniço im Südosten Madeiras in einer Linkskurve endgültig die Kontrolle über den Reisebus mit rund 50 Passagieren verloren. Daraufhin war der Bus eine Böschung herabgestürzt. 29 Menschen waren dabei ums Leben gekommen.
Franka Welz berichtete. Inzwischen ist das Flugzeug übrigens auch sicher in Deutschland gelandet. Nicht nur die Briten und die Iren sind geschockt. Nachdem bei den gewaltsamen Ausschreitungen in Nordirland eine junge Journalistin erschossen worden ist, ist man 21 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen auch in der Europäischen Union besorgt über die Entwicklungen. Die Polizei vor Ort ermittelt unterdessen unter Hochdruck und meldet erste Festnahmen. Zwei junge Männer sind festgenommen worden. Anne Dämmer berichtet über die Einzelheiten des Falls und die Festnahmen.
Gegen 23 Uhr am Donnerstag hatten Bewaffnete in Londonderry auf die Polizei gezielt. Unmittelbar neben einem Polizeiauto stand auch die Journalistin Laura McKee. Das zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Polizei veröffentlicht hat. Die junge Frau stand in einer Gruppe und beobachtete die gewaltsamen Ausschreitungen, kurz bevor sie eine Kugel am Kopf traf. Zwei Verdächtige hat die nordirische Polizei nun festgenommen. Sie sind gerade mal 18 und 19 Jahre alt. Die Teenager sitzen in Untersuchungshaft in Belfast. Der Sprecher der Polizei, Stephen Martin, erklärte: Wir haben ein Mitglied unserer Gemeinschaft verloren, eine 29-Jährige, eine junge Frau, und das ist eine Tote zu viel. Es ist schlimm, aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, deren einziges Ziel es ist, Polizisten anzugreifen und den Frieden zu stören, für den wir so hart arbeiten. Die Polizei spricht von einem terroristischen Vorfall. Die Ermittler vermuten, dass die beiden Verdächtigen Mitglieder der militanten Organisation Neue IRA sind. In Londonderry hatten sich gestern viele Bewohner der Stadt und Freunde von Laura McKee zu einer Mahnwache zusammengefunden, darunter auch ihre Lebenspartnerin Sarah Cunning. Unsere ganzen Hoffnungen und Träume und ihr unglaubliches Potenzial wurden durch eine einzige barbarische Tat einfach ausgelöscht. Das kann nicht so stehen bleiben. Es kann nicht alles umsonst sein. Sie war ein Licht in unser aller Leben. Zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es, nachdem die Polizei Wohnungen nach Waffen durchsucht hatte. Laura McKee starb einen Tag vor dem Osterwochenende, 21 Jahre nach dem Abschluss des Karfreitagsabkommens. Der Vorfall zeigt, wie fragil der Frieden in Nordirland nach wie vor ist. Laura McKee galt als erfolgreiche, engagierte Journalistin. Patrick Corrigan, Direktor für Nordirland bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, kannte die Journalistin gut. Gegenüber der BBC sagte er: In ihren Artikeln hat sie sehr viel reflektiert. Sie war besonnen. Sie hat über die Gesellschaft geschrieben, in der sie aufgewachsen ist. Sie hat auf den Nordirland-Konflikt geschaut. Sie war interessiert an den Geschichten. Sie hat sich mit dem Erbe des Konflikts auseinandergesetzt, was es für die nachfolgende Generation bedeutet. Die Gesellschaft müsse nun Verantwortung übernehmen, um weitere Gewalt zu verhindern, so Corrigan. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Laura McKee wusste, dass sie etwas tun muss. Das hat sie sehr kraftvoll gemacht. Nun sind andere dran, auch führende Politiker, hier in Dublin und in London.
Festnahmen und Trauer in Nordirland, Anne Dämmer. Blick auf Paris. Auch am Osterwochenende ist keine Verschnaufspause für die Polizei in Sicht. Mehrere tausend Gelbwesten sind auf die Straße gegangen. Barbara Kostolnik.
Dicke schwarze Rauchwolken auch heute wieder über dem Himmel von Paris. Mehrere tausend der sogenannten Gelbwesten demonstrierten den 23. Samstag in Folge, dass sie keineswegs gewillt sind, ihre Aktionen einzustellen. Weg mit Macron, mehr Bürgerbeteiligung, her mit der Reichensteuer. Die Forderungen sind seit Wochen dieselben. Im Gefolge der Gelbwesten Randalierer, die Fensterscheiben einschlugen, Roller und Mülltonnen in Brand setzten. Auch dieses Bild wiederholt sich nun seit Monaten Samstag für Samstag. Im Vorfeld der heutigen Demonstrationen hatte der Innenminister vor diesen Black-Bloc-Provokateuren gewarnt. Ein großes Polizeiaufgebot sollte verhindern, dass die Protestmärsche degenerierten. Es gelang nur zum Teil. Viele Gelbwesten, die seit dem 17. November auf die Straße gehen, werfen dem Präsidenten Untätigkeit vor. Sie fordern vor allem, dass die Kaufkraft erhöht wird. Macron hatte eigentlich am Montagabend seine Maßnahmen vorstellen wollen, verschob aber die Ankündigungen, weil die Kathedrale Notre-Dame in Flammen stand. Der Präsident will nun am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz den Franzosen erklären, welche Schlüsse er aus der großen nationalen Debatte gezogen hat. Erwartet werden unter anderem Steuersenkungen.
Barbara Kostolnik. Der ägyptische Staatschef war einer der ersten, der seine Stimme abgegeben hat. Schon heute früh hatte Abdel Fattah al-Sisi seine Stimme abgegeben. Es ist eine Volksabstimmung in Ägypten, die bei Oppositionellen und Menschenrechtlern für starken Protest sorgt. 3 Tage dauert das Referendum. Bis Montag sind rund 60 Millionen Ägypter dazu aufgerufen, sich zu äußern. Zur Abstimmung stehen Verfassungsänderungen, die al-Sisi unter anderem die Möglichkeit geben, seine Amtszeit bis 2030 zu verlängern. Jürgen Striak berichtet.
Seit dem Morgen darf in den Wahllokalen abgestimmt werden. An einigen bildeten sich Schlangen, unter anderem unweit von Behörden, wo Menschen in Gruppen kamen, offenbar ganze Belegschaften. An anderen Wahllokalen waren Busse zu sehen, die Menschen geschlossen zur Abstimmung brachten. Hier und da ertönten patriotische Lieder aus Lautsprechern. Auch der Präsident hat bereits abgestimmt. Unterlegt mit Musik zeigt das Staatsfernsehen, wie Abdel Fattah el-Sisi durch das Gebäude seines Wahllokals läuft, das sich in der El-Shahid-Schule im Kairoer Stadtteil Heliopolis befindet, in der Nähe des Präsidentenpalastes. Das Fernsehen setzt die Bilder wie einen Triumphmarsch in Szene. Außerdem zeigt das Fernsehen immer wieder Einheiten von Armee und Sicherheitskräften. Sie sichern heute neuralgische Punkte im Land ab, zum Beispiel den Suezkanal. Auch zu diesen Bildern erklingt mitreißende Musik. TV-Sprecher erklären die Vorzüge der neuen Verfassungsartikel und erzeugen den Eindruck, dass es sich bei der Stimmabgabe um eine Entscheidung für oder gegen Ägypten handelt. Vor allem geht es aber um den Präsidenten el-Sisi. Die Artikel, mit denen die Verfassung geändert werden soll, würden seine Amtszeit bis 2030 verlängern. Denn er dürfte bei der nächsten Wahl, die dann 2024 stattfände, noch einmal für weitere 6 Jahre antreten. Das wäre nach der bestehenden Verfassung nicht möglich. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei jenen, die am Referendum teilnehmen, vor allem um Sisi-Unterstützer handelt. Er sei hier, um mit Ja zu stimmen, sagt der Rentner Shaban Gad vor einem Wahllokal in Kairo. Der Präsident sei ein respektabler Mensch, er müsse die Chance haben, seine Arbeit zu vollenden. Wer nicht teilnimmt, solle sich später nicht über das Ergebnis beschweren, sagt ein Mann aus dem Kairoer Stadtteil Shubra. Eine Mindestbeteiligung ist bei der Volksabstimmung nicht vorgeschrieben. Die einfache Mehrheit reicht, die Verfassungsänderungen treten in Kraft, auch wenn insgesamt nur wenige Menschen abstimmen. Es sei schwierig gewesen, die Studenten für das Verfassungsreferendum zu interessieren, sagt die Hochschulmitarbeiterin Rada Essayed. Im Land herrscht weithin Resignation. Viele glauben, dass am Ende ohnehin das geschieht, was der Präsident, seine Unterstützer und das Militär wollen. Kritiker der Verfassungsänderungen durften sich in den Medien kaum äußern. Ihnen blieben die sozialen Netzwerke wie etwa Facebook, wo der bekannte Soziologe Ammar Ali Hassan heute Mittag ein großes Nein auf signalrotem Grund postete und schrieb, er habe mit Nein gestimmt und das Richtige getan. Die Verfassungsänderungen seien das Tor zur Langzeitherrschaft von el-Sisi, befürchten die Kritiker. Sie würden jede Möglichkeit in Ägypten verhindern, einen zivilen und demokratischen Staat zu schaffen, sagte Magdi Abdelhamid, der Sprecher einer Oppositionsbewegung.
Aus Kairo, Jürgen Striak. Von Ägypten schauen wir nach Afghanistan. Wieder ist die afghanische Hauptstadt Kabul Zielscheibe einer blutigen Attacke geworden. Und das mitten im Regierungsviertel. Silke Dietrich.
Augenzeugen haben Schüsse und Explosionen gehört. Rund um das Ministerium ist nun alles abgesperrt. Vorher war auf Bildern zu sehen, wie Rauch aus dem Gebäude aufgestiegen ist. Afghanische Polizisten und Soldaten liefern sich Feuergefechte mit den Angreifern. Noch ist nicht klar, zu welcher Gruppe die Aufständischen gehören. Die Taliban hatten vor kurzem angekündigt, ihre Frühjahrsoffensive zu starten. Sie trägt den Namen Al-Fat, was übersetzt der Sieg bedeutet. Dabei verhandeln die Taliban nun schon seit Monaten mit den USA über einen möglichen Plan für einen Frieden in Afghanistan. Diese Woche hätte eigentlich zum ersten Mal auch die afghanische Regierung an dem Treffen teilnehmen sollen. Aber die Gespräche sind kurzfristig abgesagt worden. Die Taliban haben in den letzten Jahren ihren Einfluss in Afghanistan vergrößern können. Die afghanische Regierung kontrolliert laut Militärangaben nur noch wenig mehr als die Hälfte aller Bezirke im Land. Mehr als 30% gelten als umkämpft. Aus Militärkreisen heißt es, dass täglich bis zu 35 Soldaten und Polizisten bei Gefechten in Afghanistan ums Leben kommen.
Zirke Dietrich. In Libyen geht General Khalida Haftar gerade mit seiner Armee gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis vor. Das Weiße Haus in Washington hat nun am Freitag bestätigt, dass US-Präsident Donald Trump mit ihm telefoniert habe. Dabei habe Trump zum einen die wichtige Rolle Haftars im Kampf gegen den Terror betont, zum anderen dessen wichtige Rolle bei der Sicherung libyscher Erdölvorkommen. Unter anderem dieses Telefonat legen Demonstranten in Tripolis nun als Unterstützung des Warlords Haftar durch den US-Präsidenten aus und sind in der Hauptstadt auf die Straße gegangen. Sie beklagen außerdem ein Schweigen der Weltgemeinschaft zu den Kämpfen im Land. Carsten Kühntop.
Der Platz der Märtyrer im Zentrum von Tripolis. Einige tausend Menschen sind zusammengekommen, um gegen den Vormarsch von General Khalifa Haftar und seiner sogenannten libyschen Nationalen Armee zu demonstrieren und gegen die ausländischen Mächte, die hinter dem Warlord stehen. Einer der Demonstranten ist Abdelrazak Mushereb. Die Mächte, die den Terrorismus in Libyen unterstützen, sind Frankreich, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und die Emirate. Wir verurteilen die kriminellen Taten gegen die Libyer und die Unterstützung für diesen Rebellen Haftar. Und wir verurteilen die Vereinten Nationen, weil sie nicht in der Lage sind, diese Situation zu managen. Jeder Versuch, im Weltsicherheitsrat eine Entschließung gegen Haftar zu verabschieden, scheiterte bisher am Widerstand Russlands. Nun hat der Warlord offenbar auch die USA hinter sich. Laut dem Weißen Haus telefonierte Präsident Donald Trump mit Haftar. Dabei habe der Präsident die bedeutende Rolle Haftars beim Kampf gegen den Terrorismus anerkannt. Die beiden hätten ihre gemeinsame Vision für den Übergang zu einem stabilen, demokratischen politischen System diskutiert, so das Weiße Haus. Das Telefonat könnte eine 180-Grad-Wende in der Libyen-Politik Washingtons markieren. Bisher hatten die USA die international anerkannte Regierung des Landes unterstützt. Die Demonstranten in Tripolis sind jedoch nicht beeindruckt. Natürlich unterstützt Haftar Trump. Denn wer hat denn Haftar groß gemacht? Haftar wurde gefördert als ein Symbol gegen Gaddafi. Und nach 30 Jahren wird Gaddafi durch Haftar ersetzt. Natürlich wird Trump ihn unterstützen. Aber wir Libyer sind gegen Trump und gegen Haftar. Wir wollen eine Zivilherrschaft, Freiheit, Wissenschaft, Kultur. Wir wollen so leben wie andere Völker auch. Bei ihrem Versuch, Tripolis einzunehmen, kommen Haftars Kämpfer mittlerweile nicht mehr recht voran. Wie es scheint, konnten Milizen, die die Regierung unterstützen, sie ausmanövrieren. Haftars Offensive ist weitgehend zum Stillstand gekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Gefechte bisher mehr als 200 Menschen das Leben gekostet, mindestens 1000 wurden verletzt. Mehrere tausend Menschen sind vor der Gewalt aus den umkämpften Vierteln geflohen. Auch Fayez al-Sarraj, der libysche Ministerpräsident, fühlt sich mittlerweile alleingelassen. In einem Interview mit der BBC verurteilte Sarraj das, so wörtlich, Schweigen seiner ausländischen Verbündeten. Seine Regierung nicht zu unterstützen werde Konsequenzen haben, warnte Sarraj. Zum Beispiel könne das dazu führen, dass der IS in Libyen wieder erstarke.
Carsten Günther berichtete. Heute auf den Tag genau ist es 20 Jahre her, das grausame Attentat zweier Schüler auf einer Highschool in Columbine, Colorado, USA. 15 Menschen waren damals ums Leben gekommen. Martina Butler.
Der heutige Tag ist für die Menschen in Littleton, Colorado, eine Zäsur, ein Moment, um innezuhalten. Vor 20 Jahren haben zwei Schüler der Columbine High School 12 Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Bei einer öffentlichen Feier an der Gedenkstätte wollen ehemalige Schüler und Lehrer die Toten ehren. Zuvor wird es bereits ein Treffen der ehemaligen hinter verschlossenen Türen in ihrer alten Schule geben. Die Columbine High School hat offiziell einen Tag des Freiwilligendienstes ausgerufen, um an die Menschen zu erinnern, die vor 20 Jahren hier getötet wurden. Die öffentliche Gedenkfeier zum 20. Jahrestag könnte die letzte dieser Art sein. Davon geht zumindest der ehemalige Schulleiter Frank DeAngelis aus. Während sonst viele Schulen und Orte von Columbine und deren Erfahrungen gelernt haben, wollen die Menschen in Littleton künftig womöglich dem Beispiel von Parkland folgen und eher im kleineren, privateren Rahmen den Tag begehen. Ein Tag, der die Zeitrechnung für alle, die davon betroffen waren, in Vor- und Nach-Columbine unterteilt.
Martina Butler berichtete. Marina Schweizer ist bei mir im Studio, das Aktuelle vom Sport, Bundesliga.
Richtig, und da hat der FC Bayern München auch nach wie vor die Nase vorn, erlaubt sich keinen Patzer im Titelrennen mit dem BVB. Auch gegen Bremen gab es zu Hause einen Sieg, wenn auch nur ein 1:0. Thomas Kattenbeck.
Es war das erwartet schwere Spiel für die Bayern und hätte Bremens Velikovic in der 58. Minute nicht die gelb-rote Karte gesehen, wer weiß, wie die Partie geendet hätte. Bayern danach drückend überlegen, bester Mann auf dem Platz, der Bremer Torhüter Jerzy Pawlenka. Der hatte aber in der 75. Minute bei Niklas Süles abgefälschtem Schuss aus 16 Metern keine Chance. Bayern legt damit im Fernduell um die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund vor. Die Bremer haben heute auf alle Fälle schon mal gezeigt, dass sie die Bayern auch im Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch dann ja in Bremen richtig fordern können.
Und damit zum Abstiegskampf, wo es ein ganz, ganz bitterer Tag für den VfB Stuttgart war. In Augsburg unterlagen die abstiegsgefährdeten Stuttgarter mit 0:6. Die Augsburger verschaffen sich damit etwas Luft. Patrick Schmid.
Die Augsburger haben im ersten Heimspiel vom neuen Coach Martin Schmidt überragend gespielt. Schon zur Pause stand 3:0 durch die Treffer von Khedira, Hahn und Max. Im zweiten Durchgang haben Richter mit einem Doppelpack und zwischendurch Max mit seinem zweiten Treffer noch nachgelegt. Für den FCA war es der höchste Sieg in seiner Bundesliga-Geschichte, für Stuttgart die höchste Saisonniederlage. Augsburg hat damit den direkten Klassenerhalt so gut wie sicher bei 10 Punkten Vorsprung. Der VfB hat jetzt wohl nur noch ein Ziel, Relegationsplatz 16 zu verteidigen.
Noch weiter unten in der Tabelle steht der erste FC Nürnberg. Der Klub unterlag in Leverkusen mit 0:2. Burkhard Hupe.
Bayer Leverkusen hat kein gutes Spiel gezeigt und trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt. Dieses 2:0 gegen den ersten FC Nürnberg kam erst in der zweiten Halbzeit zustande. Lucas Alario, der eingewechselte Mittelstürmer, per Kopf erfolgreich nach einer Ecke. Und dann 3 Minuten vor dem Ende Kevin Volland spielt einen Ball, der fast schon verstolpert war, mit der Picke noch ins lange Eck aus 7-8 Metern. Das war der zweite Treffer für Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen schlägt Nürnberg mit 2:0.
Mainz 05 gelang das, was Gegner Düsseldorf schon vergangenes Wochenende feiern konnte. Die Sicherheit, dass es in Liga 1 weitergeht. Durch einen 3:1 Sieg, Florian Winkler.
Mainz 05 feiert einen verdienten 3:1 Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und damit auch gleichzeitig den Klassenerhalt in dieser Saison. 40 Sekunden waren gespielt und Jean-Philippe Mateta traf zum 1:0. Danach erstmal Düsseldorf nur geschockt, kam aber nach knapp 20 Minuten besser ins Spiel und zum Ausgleich. Danach Mainz mit Möglichkeiten, aber auch Düsseldorf in der zweiten Halbzeit ganz nah dran, sogar am 2:1. Erst ein Handelfmeter, der per Videobeweis gegeben wurde und Luke Bacchio traf aber da nur den Pfosten. Dann nochmal eine gute Chance für Düsseldorf, ebenfalls Luke Bacchio. Dann kam Mainz richtig nochmal ins Rollen. 67. Minute mit dem 2:1. Da hatte Mainz dann alles im Griff und Jean-Philippe Mateta mit dem Schlusspunkt zum 3:1.
Im ersten Abendspiel zwischen Gladbach und Leipzig steht es noch 0:0. Da sind knapp 8 Minuten gespielt. Warum sage ich erstes Abendspiel? Weil um 20.30 Uhr spielen heute Hertha BSC und Hannover 96 gegeneinander. Und es gibt eine erste Aufstiegsmeldung. Nach 8 Jahren Abstinenz kehrt der VfL Osnabrück in die zweite Fußball-Bundesliga zurück. Burkhard Tillner.
Der 2:0-Erfolg über den VfR Aalen und das Patzen von Konkurrent Wien Wiesbaden in Jena sicherte den Osnabrückern am 5. letzten Spieltag den sicheren Aufstieg. Der VfL war das Überraschungsteam der Liga, nicht zuletzt, weil die Lila-Weißen in der vergangenen Saison dem Abstieg nur haarscharf entgangen waren. Unter schwierigen finanziellen Bedingungen stellten Sportdirektor Benjamin Schmedes und Trainer Daniel Tschun eine Mannschaft ohne Schwächen zusammen, die konstant, ohne Einbrüche bis zum Zielaufstieg die Liga dominierte.
Klare Sache für die deutschen Tennisfrauen in der Relegation des Nationenwettbewerbs Fed Cup. Mit 3 Einzelsiegen gegen Lettland sicherte sich das deutsche Team auch ohne Angelique Kerber den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Ina Kast.
Der Gesamtsieg stand schon vor dem abschließenden Doppel fest. Kapitän Jens Gerlach entschied sich kurzfristig zu einem Wechsel, schickte Mona Bartel statt Julia Görges in den zweiten Relegationstag. Bartel holte den wichtigen 3. Punkt, gewann ihr Einzel gegen die French Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko, glatt in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:3. Dadurch lag das deutsche Team schon uneinholbar vorn. Das insgesamt 4. Einzel wurde nicht mehr gespielt. Die deutschen Tennisspielerinnen haben den Abstieg aus der Weltgruppe der besten 8 Nationen damit verhindert. Der einzige kleine Makel in Riga, das bedeutungslose Doppel, haben Andrea Petkovic und Annalena Grünefeld zum Abschluss deutlich verloren.
Ja, und was kann diese viel gelobte Spielerinnengeneration noch erreichen? Das fragen wir unter anderem dann ab 19.10 Uhr, wenn es hier im Deutschlandfunk wieder heißt Sport am Samstag.
Marina Schweizer mit dem Aktuellen vom Sport. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend, an diesem Samstag. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:05 unsere Kommentarsendung. Thema heute, die Debatte um die CO2-Steuer. Am Mikrofon der Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören.